Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Guten Tag. Eine Nacht der auslaufenden Fristen liegt hinter uns. In Deutschland hätten die Zeichen in der Stahlbranche auf Streik stehen können. In der Nacht lief die sogenannte Friedenspflicht aus. Da geht es um den Nordwesten Deutschlands. Dann aber einigten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall bei ihren Tarifverhandlungen. In den USA, 6 Stunden später wegen der Zeitverschiebung, lief um Mitternacht eine weitere Frist aus. Jene, bis zu der sich der US-Kongress auf eine Übergangsfinanzierung des Haushaltes hätte einigen können. So kam es aber nicht. Die USA befinden sich jetzt in einem Shutdown. Die deutsche Stahlindustrie und der US-Shutdown, 2 Themen in dieser Sendung. Und außerdem mögliche Wege aus der Krise. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen stellte heute seine Zukunftspläne vor. Und Gaza und der mögliche Trump-Deal. Was es bräuchte für einen Wiederaufbau im zerstörten Küstenstreifen und wer das bezahlen könnte. Wer in den USA einen sogenannten Bipartisan Support hat, kann sich seiner Sache ziemlich sicher sein. Das bedeutet nämlich, dass beide Parteien, Demokraten und Republikaner, hinter einer Sache stehen. Doch Bipartisan Support lässt sich schon seit Jahren in vielen Situationen nicht mehr einfach organisieren. In Zeiten von MAGA und US-Präsident Trump hat sich die politische Spaltung noch verschärft. Das Problem für einen Beschluss für eine Übergangsfinanzierung des Bundeshaushaltes braucht es die Unterstützung beider Parteien, je nach Kongressmehrheit, und so ist das in dem Fall. Und die gab es nicht. Deshalb startete heute der sogenannte Shutdown. Anne Schneider berichtet.
Der Fernsehsender CNN hatte immer wieder einen Countdown bis zum 1. Oktober um 0.01 Uhr eingeblendet. Seit diesem Zeitpunkt, also 6.01 Uhr deutscher Zeit, befinden sich die USA in einem Shutdown, dem ersten seit 6 Jahren. Ein Shutdown bedeutet, dass die Bundesregierung teilweise die Arbeit einstellt, weil der Kongress das Budget für das neue Haushaltsjahr nicht verabschiedet hat. Zuverlässig aufrechterhalten wird jetzt nur noch alles, was systemrelevant ist oder zu den Pflichtaufgaben des Staates gehört, wie zum Beispiel die Sozialleistungen, die staatliche Krankenversicherung für Senioren sowie Grenzschutz und Polizei. Zwar kontrollieren die Republikaner derzeit beide Kammern, also das Repräsentantenhaus und den Senat, aber im Senat wird für die meisten Haushaltsgesetze eine qualifizierte Mehrheit von 60 Stimmen gebraucht und hierzu fehlen den Republikanern 7 Stimmen. Die Demokraten blockieren das Budget aber, weil sie Kürzungen bei Gesundheitsprogrammen für Menschen mit niedrigen Einkommen rückgängig machen wollen. Die sind wiederum fester Bestandteil von Trumps Big Beautiful Bill und deshalb für die Republikaner nicht verhandelbar. Bei früheren Shutdowns sind die Bundesbeschäftigten vorübergehend ohne Gehalt beurlaubt worden. US-Präsident Donald Trump hat allerdings gedroht, dass er den Shutdown nutzen will, um zahlreiche Bundesbeschäftigte dauerhaft zu entlassen. Der letzte Shutdown im Jahr 2018-19 hat 35 Tage gedauert.
Anne Schneider war das. Claudia Werle ist unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Claudia, Bangen um den Haushalt in den USA, das kennen Anleger bereits. Auch Shutdowns, haben wir gerade gehört, gab es schon mal in der Vergangenheit. Ist trotzdem eine außergewöhnliche Situation. Wie reagieren die Anleger?
Gelassen, heute zumindest. Der DAX hat den Handelstag zwar im Minus begonnen, steht jetzt aber 0,5% im Plus bei 24.000 Punkten. Möglicherweise liegt das ja wirklich daran, dass es nicht der erste Shutdown ist. Spannend wird es für die Finanzmärkte eben dann, wenn sich ein solcher Shutdown über einen längeren Zeitraum hinzieht, wenn beispielsweise wichtige Konjunkturzahlen nicht mehr veröffentlicht werden können oder Zahlen vom Arbeitsmarkt zur Inflationsentwicklung, also Daten, die beispielsweise für die US-Notenbank wichtig sind, wenn es darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik abzustecken. Und ja, über kurz oder lang werden auch Auswirkungen auf die Wirtschaft zu spüren sein.
Claudia Werle ist für uns an der Börse in Frankfurt am Main und wir sprechen gleich noch einmal mit ihr, denn jetzt schauen wir nach Berlin auf das Gelände der Villa Borsig. Dort hat das Bundeskabinett auf seiner 2-tägigen Klausurtagung einen Plan verabschiedet. Einen Plan, der den Staat moderner, effizienter und digitaler machen soll. Es geht um 80 mögliche Maßnahmen und Einsparungen in Höhe von angeblich 16 Milliarden Euro. Frank Capellan berichtet.
Am Ende ist der enge Zeitplan doch nicht zu halten. Der Kanzler will zum informellen EU-Gipfel nach Kopenhagen. Der Hubschrauber steht an der Villa Borsig bereit, doch die Pressekonferenz verzögert sich. Gesprächsbedarf gibt es genug. Unser größtes Problem ist die schlechte Stimmung im Land, hat Vizekanzler Lars Klingbeil hinter verschlossenen Türen beklagt. Dem SPD-Vorsitzenden dürfte dabei klar sein, dass die ersten 5 Monate von Schwarz-Rot nicht gerade dazu beigetragen haben, Zuversicht zu verbreiten. Die tun was, das ist die Botschaft im Garten der industriellen Villa. Zum Abschluss der Klausur hat das Kabinett Beschlüsse gefasst. Friedrich Merz listet vieles im Staccato auf. Die Anerkennung von Abschlüssen ausländischer Pflegekräfte wird beschleunigt. Visa-Verfahren sollen mithilfe künstlicher Intelligenz vollzogen werden, um so schneller Fachkräfte anwerben zu können. Eine Hightech-Agenda verspricht Fortschritt. Das erste Fusionskraftwerk der Welt soll in Deutschland stehen. Die Versorgung mit Wasserstoff soll ausgebaut werden. Vor allem aber, so CDU-Chef Friedrich Merz, wird sich die Koalition endlich an den Bürokratieabbau machen. Der Kanzler nennt ein Beispiel.
Wir zentralisieren die Portale für internetbasierte Fahrzeugzulassungen im Kraftfahrtbundesamt. Wir garantieren damit ein flächendeckendes Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen in Deutschland bei der Pkw-Zulassung.
Lars Klingbeil, sein Finanzminister, streicht hervor, dass nun, nachdem auch der Haushalt für das kommende Jahr eingebracht worden ist, die aus Schulden finanzierten Infrastrukturmilliarden in Höhe von 500 Milliarden Euro schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Wieder also ein Aufbruch für dieses Land. Mehrfach hat es die Ampel vor den Toren Berlins auf Schloss Meseberg versucht und sie ist gescheitert.
Das war ein Beitrag von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, das Bundeskabinett hat also einen Modernisierungsplan für Staat und Verwaltung beschlossen. Claudia Werle, in unserem Börsenstudio, weniger Bürokratie wagen. Wie kommt das an?
Ja, das sind natürlich erst einmal gute Vorhaben. Und darüber möchte ich jetzt mit Stefan Risse sprechen von der Fondsgesellschaft Akatis. Herr Risse, ist das der große Wurf?
Nein, das ist nicht der große Wurf. Bürokratieabbau muss an allen Fronten stattfinden. Es ist ja schön, dass Herr Merz uns es erleichtern will, neue Autos zuzulassen. Aber die Industrie ist es vor allem, die unter dieser Bürokratielast extrem leidet. Das wird von Unternehmern immer als erster Punkt angegeben, wenn wir über Standortnachteile in Deutschland reden, vor zu hohen Energiepreisen, vor zu hohen Arbeitskosten. Allen voran kommt immer die Bürokratie. Und ein Aspekt, der findet hier gar nicht statt in diesen Erklärungen, die meiste Bürokratie kommt mittlerweile aus Europa. Wenn wir ernsthaft Bürokratieabbau betreiben wollen oder wie Herr Merz ja gesagt hat, man spricht jetzt vom Bürokratierückbau, dann muss das auf europäischer Ebene passieren. Ansonsten wird der große Wurf nicht möglich sein.
Auf Europa kommen wir gleich noch. Schauen wir zunächst noch mal nach Deutschland. Es wird ja schon sehr lange über dieses Bürokratiemonster gesprochen. Und ein Bürokratieabbau geschieht doch nicht von einem auf den anderen Tag. Warum tut man sich damit so schwer?
Das ist schon wahnsinnig schwierig, weil alle Vorschriften greifen ineinander. Und Sie können da nicht einfach ein paar rausziehen und sagen, die lassen wir jetzt weg, weil dann fehlt woanders etwas, wenn man sich mal mit Gesetzesentwürfen auseinandergesetzt hat. Das ist eben wirklich eine fieselige Arbeit. Wenn mein Steuersystem so ein bisschen aus der Waage geraten ist, ja, da kann ich an den Steuersätzen drehen. Das habe ich relativ schnell hingestellt und wieder mehr Steuergerechtigkeit möglicherweise geschaffen. Aber Bürokratieabbau ist ein wahnsinnig schwieriger und langwieriger Prozess und da muss an allen Fronten gearbeitet werden. Aber ich habe einen Vorschlag, wie man es machen könnte. Es gibt ja durchaus Richtlinien, die schon in Kraft sind. Man könnte ja einfach mal sagen, wir lassen die in Kraft. Aber, liebe Unternehmen, wir kontrollieren nicht, ob ihr es einhaltet. Und wenn ihr es nicht einhaltet, dann ist es auch so. Es ist freiwillig, ihr könnt es machen, aber wir ahnden es nicht, wenn ihr es nicht macht. Damit wäre ja schon viel Erleichterung gegeben. Und dann müsste ich nicht anfangen, alles ganz schnell umzuschreiben, weil das wird dauern.
Europa haben Sie ja schon kurz angesprochen. Dadurch wird ja vieles auch komplizierter, weil man sich einigen muss. Wie könnte es denn da gelingen, vielleicht zu praktikableren Lösungen zu kommen?
Ja, der erste Schritt wäre, dass diese europäischen Richtlinien dann tatsächlich überall gleich lauten. Das ist aber ja nicht der Fall. Es gibt europäische Vorgaben und jedes Land setzt das dann individuell anders um. Das heißt, ein Unternehmen, das in Frankreich tätig ist und die Frankreich oder die französische Auslegung der Lieferkettenrichtlinie einhält, tut das dann nach deutschen Vorstellungen im Zweifel immer noch nicht. Das könnte man schon mal beenden. Und ich habe eine gute Idee. Es ist ja eine weitere gut gedachte Richtlinie auf dem Weg, die Entwaldungsrichtlinie. Die soll zum Jahresanfang 2026 in Kraft treten. Es wäre mal ein starkes Signal von den europäischen Ländern zu sagen, das lassen wir jetzt mal. Weil in der Konsequenz muss selbst ein Pfeifenmännchenhersteller aus dem Erzgebirge jetzt nachweisen, dass sein Holz nicht von Entwaldungsflächen kommt. Und das kann so ein Drei-Mann-Unternehmen einfach nicht.
Und ganz kurz zum Schluss, Dinge regeln hat ja auch was Positives. Wie kann denn Verlässlichkeit gewährleistet sein, dass auch die Verbraucher, dass auch Unternehmen sich auf bestimmte Standards verlassen können?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wenn wir uns von der Bürokratie völlig verabschieden, haben wir Anarchie. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch als Bürger geschützt werden. Ich glaube, man müsste am Anfang vor allem mal gucken, dass man da, wo Verbraucher geschützt werden, dass man da nicht dran geht, sondern dass man an die Richtlinien erstmal rangeht, die die Welt besser machen sollen und die auch hehre Ideen sind, die aber Deutschland und Europa im Wettbewerb mit China oder auch den USA, die drauf pfeifen, eben nach hinten wirft. Und da muss man vielleicht erstmal sagen, okay, dann gibt's halt keine Entwaldungsrichtlinie, kein Lieferkettengesetz. Denn ansonsten, wenn ich es alles durchsetze, heißt es irgendwann Operation gelungen, Patient tot.
Sagt Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
In Deutschland sind viele Lebensmittel teurer geworden, auch viele Dienstleistungen. Die Folge, die Inflationsrate in Deutschland, die ist wieder gestiegen. Das sind vorläufige Daten. Heute kamen frische Zahlen zur Inflation im Euroraum. Gibt es da einen ähnlichen Trend?
Ja, den gibt es. Die Inflation im Euroraum ist im September voraussichtlich auf 2,2% gestiegen. Grund für diesen Anstieg, ähnlich wie bei uns hier in Deutschland. Lebensmittel, Alkohol, Tabak sind teurer geworden. Gleiches gilt für viele Dienstleistungen. Regional gesehen, da gibt es allerdings große Unterschiede innerhalb der EU. Die höchste Inflationsrate, die gibt es im Estland, über 5%. Am niedrigsten sind die Preissteigerungen in Zypern, gefolgt von Frankreich, Italien und Griechenland.
Der US-Pharmakonzern Pfizer hat von sich reden gemacht. Er will in den USA die Preise für alle verschreibungspflichtigen Medikamente im staatlichen Gesundheitsprogramm senken. Warum?
Er ist sauer. Preise für Medikamente sind in den USA in vielen Bereichen deutlich teurer, als sie das in anderen Staaten sind. Deshalb macht Trump schon seit langem Druck, will, dass die Pharmaindustrie ihre Preise an das Niveau anderer Länder anpasst, hat deshalb drastische Zollerhöhungen angekündigt. Nun hat Pfizer reagiert, will Trump zufolge Preise für alle verschreibungspflichtigen Medikamente im staatlichen Gesundheitsprogramm senken und erhält dann im Gegenzug eine Befreiung von Zöllen. Pfizer ist das erste Pharmaunternehmen, das so handelt. Andere dürften folgen, sagt zumindest der US-Präsident. Und die Aktien von Pfizer sind heute im Plus.
Wir schauen kurz auf den Goldpreis. Das wird immer teurer. Warum?
Das hat viel mit dem Image vom Gold als sicherem Hafen zu tun, vom gesunkenen Dollar und letztendlich von den gestiegenen Zinssenkungen, Erwartungen. Die Feinunze wird aktuell mit 3.883 US-Dollar gehandelt.
Zum Schluss noch der Blick auf den Eurokurs und den Anleihemarkt.
Die Umlaufrendite von 2,61 auf 2,63% gestiegen und Euro, der wird mit 1,1732 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das in Frankfurt am Main. Viele Autozulieferer haben auf einen raschen, kräftigen Umstieg auf die Elektromobilität gesetzt. Weil dieser Umstieg teilweise stockt, haben manche Unternehmen neben anderen aktuell ein großes Problem. Die Mobilitätssparte von Bosch zum Beispiel oder auch ZF Friedrichshafen. Das Unternehmen ZF Friedrichshafen hat heute ein umfassendes Sparprogramm angekündigt und will dabei ein Bündnis mit den Arbeitnehmern schmieden. Martin Hattenberger berichtet.
Kein Verkauf der sogenannten Division E, sondern Umbau aus eigener Kraft. Dieses neue Ziel nannte der heute ins Amt gekommene ZF-Vorstandsvorsitzende Matthias Miedreich. Zugleich sollen bis 2030 in der Division E 7.600 Stellen abgebaut und bereits bis 2027 mehr als eine halbe Milliarde Euro an Kosten eingespart werden. Außerdem werde die Arbeitszeit um 7% gesenkt. Man habe gemeinsam ein wegweisendes Bündnis geschlossen, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern, sagte Miedreich auf einer Pressekonferenz mit Vertretern von Betriebsrat und Gewerkschaft. Bei ZF sind weltweit mehr als 160.000 Menschen beschäftigt. Der Umsatz lag zuletzt bei gut 41 Milliarden Euro.
Ja, nicht nur viele Autozulieferer machen schwierige Zeiten durch, auch die deutsche Stahlindustrie, so sehen das viele, steckt in einer Krise. Und inmitten dieser Krise hätte es zu Streiks kommen können. Das wurde aber abgewendet in der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen. Da gibt es eine Tarifeinigung. Unser NRW-Korrespondent Jonas Panning berichtet.
Es war eine Einigung im buchstäblich letzten Moment. Um Mitternacht wäre die Friedenspflicht abgelaufen. Ab heute hatte die Gewerkschaft erste Warnstreiks vorbereitet. Doch es kam für Beobachter durchaus überraschend anders. Arbeitgeber und IG Metall einigten sich auf eine Erhöhung der Gehälter von 1,75% ab dem 1. Januar 2026. Die Laufzeit beträgt ein Jahr. Die Arbeitgeberseite hatte bis zuletzt nur 1,2% mehr angeboten. Zum Entgegenkommen meinte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stahl, Gerhard Erdmann, zum Deutschlandfunk.
Das Ergebnis liegt von der Höhe her sicherlich an der oberen Grenze dessen, was die Industrie ertragen und vertragen kann. Auf der anderen Seite konnten wir erreichen, dass es 3 Nullmonate gibt und die Laufzeit gegenüber der Forderung der IG Metall deutlich verlängern. Positiv ist auch, dass der von der Gewerkschaft im Vorfeld geforderte Mitgliederbonus abgewendet werden konnte.
Die Einigung umfasst auch mehr Geld für Auszubildende. Der Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Giesler, lobte den Abschluss als verantwortungsvoll und betonte die besondere Situation, in der die Stahlindustrie steckt. Diese ist am Nachmittag auch Thema in Berlin. Betriebsräte und Gewerkschaften treffen sich mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD. Der IG Metall-Vizevorsitzende Jürgen Kerner, auch Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp, forderte im Vorfeld die Bundesregierung auf, schnell und entschlossen zu handeln. Er sagte der deutschen Presseagentur, dass die Verunsicherung unter den Beschäftigten groß sei und man Lösungen von der Politik erwarte. Ins gleiche Horn stieß gestern auch der Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns Salzgitter AG, Gunnar Gröbler, in diesem Sender. Er forderte konkrete Schritte von der Bundesregierung.
Das heißt, dass der Industriestrompreis, so wie er aktuell beschrieben ist, für die energieintensive Industrie wie die Stahlindustrie nicht zur Verfügung steht, sondern er sich stärker auf Mittelstand konzentriert. Hier muss es auf die energieintensive Industrie ausgeweitet werden. Auch das Thema Netznutzungsentgelte muss angegangen werden. Hier gehen die Vorschläge der Bundesregierung bei weitem nicht weit genug.
Zu schaffen macht den Stahlkonzernen in Deutschland neben dem hohen Strompreis auch die Konkurrenz aus dem Ausland, die oft deutlich billiger produziert. Hinzu kommen die US-Zölle von 50% auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der EU. Die Folge: deutsche Unternehmen stellen deutlich weniger Stahl her. Die Stahlproduktion ist allein im ersten Halbjahr dieses Jahres um über 12% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Auch Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU nehmen an dem Treffen heute Nachmittag teil, das einen geplanten Stahlgipfel im Kanzleramt vorbereiten soll.
Jonas Panning berichtete. Auch nach der Präsentation von Donald Trumps Plan für den Gazastreifen gingen die Angriffe von Israels Armee auf das Gebiet weiter. Israels Regierung begründet die Angriffe damit, dass die Hamas zerstört werden soll und die israelischen Geiseln befreit werden soll. An Israels Kriegsführung gibt es massive Kritik. Und der Gazastreifen? Manche Städte sind so sehr zerstört, dass sie schlicht nicht mehr existieren. In so einer Phase vorsichtigen Optimismus zu äußern, da machen manche Fragezeichen dran, dass der Plan des US-Präsidenten aufgeht. Jedenfalls lohnt sich ein genauerer Blick, denn in diesem Plan wird deutlich erwähnt, dass Gaza wieder aufgebaut werden soll, und zwar für die Palästinenser, ohne dass die den Gazastreifen verlassen oder vertrieben werden. Moritz Behrendt ist unser Korrespondent in Kairo. Moritz, so ein Wiederaufbau des Gazastreifens, von welchen Dimensionen reden wir da?
Ja, zunächst können wir noch nicht wissen, wann dieser Wiederaufbau beginnen kann. Dafür müsste erstmal die Hamas diesem Plan zustimmen und Israel tatsächlich das Bombardement aufhören. Wenn es dann um die Dimensionen geht, da ist in einer Schadens- und Bedarfsanalyse der Vereinten Nationen aus dem Februar von 53 Milliarden US-Dollar die Rede. Das war im Februar, seitdem gab es ja noch massive Angriffe. Allein die Beseitigung des Schutzes, so die Schätzung, dürfte bis zu 1 Milliarde Euro kosten. Es geht also um mehr als 50 Millionen Tonnen Trümmer. Das sind immense Summen, immense Kosten. Und wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass in den Nachbarländern Syrien und Libanon auch Milliarden in den Wiederaufbau fließen müssten, dann stellt sich schon die Frage, wann kann das wer bezahlen?
Völlig richtiger Hinweis, dass wir noch lange nicht da sind und noch viele Fragezeichen stehen, unter anderem, wie die Hamas reagieren wird. Ja, aber wer würde denn bezahlen, wenn es zu einem Wiederaufbau kommt?
Ja, offenbar zumindest nicht die Partei, die für die Zerstörung verantwortlich ist. Hier in Kairo, da sprechen Diplomaten schon ziemlich lange von einer Wiederaufbaukonferenz, die hier stattfinden soll. Die sprechen da wirklich seit Monaten von. Und zwar soll diese Konferenz ziemlich schnell, nachdem es einen Waffenstillstand oder wie es der Plan von Trump jetzt ja sogar vorsieht, ein Ende des Krieges gibt, soll die beginnen. Und die Ägypter haben nach eigenen Aussagen auch schon mündliche Finanzzusagen von Golfstaaten und auch anderen internationalen Ländern wie Japan oder auch aus der Europäischen Union. Ob dabei dann tatsächlich 50 Milliarden Euro zusammenkommen, da bin ich noch mal ein bisschen skeptisch. Und zugesagte Gelder sind ja auch noch nicht gegebene Gelder. Das kennen wir von vielen dieser internationalen Geberkonferenzen.
Jetzt ist Geld geben die eine Sache. Es geht aber ja auch um Firmen, die diesen Wiederaufbau ausführen würden. Baufirmen, Logistik, Material. Ägypten, Nachbarland des Gazastreifens, bringt sich in Stellung. Die Golfstaaten auch. Da geht es also auch um handfeste wirtschaftliche Interessen?
Ja, da geht es auch ums ganz große Geschäft und da gibt es durchaus ein bisschen Gerangel, vor allem zwischen Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ägypten hat einige ziemlich große Bauunternehmen, häufig mit großer Nähe zur Militärregierung. Die erhoffen sich durchaus den großen Reibach, das große Geschäft durch den Wiederaufbau. Und aus den Emiraten ist dann schon zu hören, wir sollen zahlen, ihr baut auf und kassiert. So ganz passt das nicht zusammen. Und im jetzigen Trump-Plan, da scheint auch etwas mehr die Haltung der reichen Golfstaaten durchzuschimmern.
Im Trump-Plan, da wird ja ein Vergleich zu, Zitat, wenn ich es richtig übersetze, blühenden Wunderstädten bemüht. In eine solche könnte sich Gaza verwandeln. Das ist die Hoffnung im Trump-Plan. Möglicherweise ein Verweis auf Doha oder Dubai. Ist das realistisch, dass sich Gaza so sehr verwandelt?
Vermutlich nein. Das klingt schon sehr nach Wunschkonzert. Die Golfstaaten, die haben ja durchaus gezeigt, dass sie in recht kurzer Zeit hoch, imposant und glitzernd bauen können. Aber auch nicht jedes Projekt war jetzt eine Erfolgsstory. Und vor allem war es in ihren eigenen Ländern. Vielleicht könnte eher Ägypten als Beispiel dienen. Hier entsteht ja auch eine neue Verwaltungshauptstadt mit Wolkenkratzern, Moscheen, Kirchen, Stadien. Aber das Ganze zieht sich doch eher in die Länge und verschlingt Unsummen.
Unsummen, Stichwort Ägypten. Dann lassen Sie uns darauf nochmal genauer schauen. Ägypten will im Gazastreifen offenbar eine wichtige Rolle spielen, aber hat ja eben eigene massive wirtschaftliche Probleme. Kann es sich den Fokus auf Gaza überhaupt leisten?
Vermutlich nicht wirklich. Und die eigenen Probleme sind wirklich so groß, dass vor 2 Jahren, also vor dem 7. Oktober, es für die ägyptische Regierung ziemlich düster aussah. Internationale Geldgeber, sowohl der Internationale Währungsfonds, aber auch China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die drohten damit, dem Geld zuzudrehen wegen Misswirtschaft und Korruption. Nun ist Ägypten durch die Grenze zu Israel und die zumindest theoretische Grenze zum Gazastreifen aber auch geopolitisch wieder bedeutsamer geworden. Das heißt, Gelder auch aus der EU sind wieder geflossen. Aber grundsätzlich kann man sicherlich eher davon ausgehen, dass Ägypten beim Wiederaufbau von Gaza, wenn es soweit kommt, eher mehr koordiniert als selbst bezahlt.
Moritz Behrendt war das, unser Korrespondent in Kairo. Und jetzt kommt hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft am Mittag die Wirtschaftspresseschau. In der Tageszeitung Taz geht es um die Klausur des Bundeskabinetts in Berlin. Wir haben darüber berichtet. Und im Taz-Kommentar steht das hier.
Die Frage, die bei den Konservativen kursiert, lautet, war es das wert, mit der Aussetzung der Schuldenbremse die eigene Glaubwürdigkeit zu verspielen? Dazu die geballte Wut des wirtschaftsliberalen und neurechten Lagers auf sich zu ziehen und dann bleiben auch noch die Resultate aus? Vielleicht zählt diese Frage zu jenen, die von der Regierung in diesen Tagen diskutiert werden. Das wäre wünschenswert. Nicht nur, um sich eine Wiederauflage des Theaters vom vergangenen Jahr zu ersparen. Und die Zeitungen der Mediengruppe Bayern hoffen, dass die Bundesregierung jetzt vor allem der Wirtschaft auf die Beine hilft. Bundeskanzler Merz hat ein massives Popularitätsproblem. Umso wichtiger ist es, dass alle, wirklich alle Energie auf Wachstum, auf Aufschwung verwendet wird. Die Koalition muss, so seltsam es klingt, vom Kanzler ablenken. Das geht nur mit guten Wirtschaftsdaten.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns in dieser Sendung zugehört haben. Hier folgen jetzt im linearen Programm die Nachrichten und dann die Sendung Deutschland heute. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören.